Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV hier im Parkhotel Heilbronn in der Bar 1042. Schön, dass Sie heute mit dabei sind zu eher etwas ungewohnter Zeit. Und ich freue mich vor allen Dingen über einen Gast, der sich Zeit genommen hat und uns viel über den Sport und über die aktuellen Ereignisse in Sachen Fußball, aber eben auch Skispringen und anderes erzählen wird. Herzlich willkommen, Tom Bartels.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind und ich möchte mich auch bedanken, denn Sie sind anschließend bei einer Veranstaltung im Theater Heilbronn. Heimspiel heißt die Reihe. Es ist eine Kooperation vom Theater mit dem ASB Heilbronn-Franken und die haben das möglich gemacht, dass Sie vorab bei uns zu Gast sind. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Als wir gesagt haben, Tom Bartels kommt, hat jeder gleich gesagt, na, Tom Bartels, den erkenne ich sofort an der Stimme. Es ist ja relativ selten geworden, dass man, wenn man die Stimme hört, sofort weiß, um wen es sich handelt. Also wir Älteren wissen das noch von Harry Valerien oder von Bela Reti. Ist es Talent oder hart erarbeitet, so ein besonderes Timbre in der Stimme zu haben?
Also ich habe tatsächlich die Stimme nie trainiert. Ich glaube, ich habe einen großen Vorteil, dass meine ganze Familie aus Niedersachsen kommt, aus dem Raum Hannover. Da wird klares Hochdeutsch gesprochen. Das hat nicht geschadet, schon gar nicht in diesem Sendegebiet, am Süddeutschen Rundfunk, wo ich ja auch ziemlich früh gelandet bin. Und die Stimme, ja, die ist irgendwie natürlich so, aber habe ich schon gemerkt, dass es kein Nachteil ist.
Also mit dem Hochdeutsch haben wir sie ja auch nicht so ganz in unserem ohne Ausrede. Aber ich habe gehört, viele haben gesagt, Mensch, wenn der da ist, der soll mal kurz vorbeigucken, das werden wir anschließend auch noch machen. Hat man eigentlich Autogrammkarten dabei? Braucht sie das?
Ich habe welche, aber nicht dabei. Ja, leider viel zu selten dabei. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich welche mitgebracht.
schicken wir dann.
Aber ich kann Autogrammkarten gerne zuschicken, wenn die gewünscht werden.
Wenn die Leserinnen und Leser, geben wir das dann entsprechend weiter. Ja. Es gibt viele Themen und Sie sind natürlich immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter aus der Chefredaktion. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie den abonnieren. Und ich begrüße natürlich auch ganz besonders alle Zuhörer von unserem Podcast. Denn ohne Ausrede gibt es natürlich auch auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Und da können Sie das Gespräch jederzeit nochmal anhören. Ich fange mit einem Thema an. Da rechnen Sie gar nicht damit, dass das erste Thema sein wird, nämlich mit Schwimmen. Mhm. Sie sind ja nicht nur bekannt im Fußball, im Skispringen, sondern Sie sind eben auch jemand, der viele Schwimmwettkämpfe übertragen hat. Und ein Schwimmer aus unserer Region, den haben Sie bei den Olympischen Spielen vor 3 Jahren in Tokio begleitet. Der hat nämlich nur um 1/13 die Bronzemedaille verpasst. Das war Henning Mühleitner, der kommt nämlich hier aus Neckarsulm. Mhm. Und den habe ich dann gefragt, Mensch Henning, Tom Bartels ist zu Gast, was ist denn das für einer? Ja. Und dann sagt mir Henning Mühleitner, es ist der einzige Reporter, der sich vorher wenigstens ein wenig informiert. Also ein hohes Lob. Schmerzt ein bisschen, dass wir haben gerade die Schwimm-WM, dass man da so wenig Notiz nimmt, keine Live-Übertragungen, die deutschen Schwimmer sind so erfolgreich.
Also erstmal möchte ich eine Lanze für andere Reporter brechen. Das stimmt natürlich nicht, dass ich der Einzige bin, der sich ein bisschen informiert. Und ich hoffe auch nicht nur ein bisschen. Aber was ein Problem ist, glaube ich, für alle Reporter, ist, dass natürlich über Schwimmen regelmäßig zu berichten schwer ist. Das wird bei eurer Heilbronner Stimme nicht anders sein. Die großen Wettkämpfe, klar, die werden verfolgt. EM, WM, bei Kurzbahn WM, EM sieht schon wieder anders aus. Und deutsche Meisterschaften. Es gibt keine Serien, die wirklich so funktionieren, dass sich Leute dafür interessieren. Das muss man ja sagen. Der Rezipient ist ja letztlich auch bei uns im Fokus. Und natürlich bereite ich mich auf die Ereignisse, die ich habe, vor. Ja, das machen aber andere, auch internationale Reporter, genauso. Mit Henning habe ich das ein oder andere Mal gesprochen. Die Mannschaften sind natürlich groß. Mhm. Ich werde wieder Reporter beim Schwimmen sein in Paris. Vorher auch schon bei den deutschen Meisterschaften, die ja dann auch noch, was die Olympianorm angeht, relevant sind. Aber es ist schon großer Aufwand, wenn ich mir jetzt überlege, wieder vor Paris. Ich verfolge natürlich jetzt auch Doha so ein bisschen, Katar. Habe gesehen, wer von unserer Mannschaft da ist, wer schon Medaillen geholt hat. Guckt natürlich auch, wer ist aus der Weltelite da, wer nicht. Es fehlen ja auch ein paar gute Schwimmerinnen und Schwimmer bei verschiedenen Strecken. Aber es ist ein großer Aufwand, sich immer wieder abzudaten. Du kannst dich nicht so ohne weiteres wie im Fußball im Internet informieren. Du brauchst dann schon persönlichen Kontakt, brauchst Nummern, Telefonnummern, Trainer oder Trainer auch hier in Neckarsulm. Wer ist da gerade aktiv? Dann versuchst du alles, um jede Info zu kriegen. Und das braucht viel, viel Zeit. Und wir wissen alle, dass bei uns die Arbeit nicht weniger geworden ist. Wir arbeiten alle jetzt auch mehr online und haben verschiedenste Aufgaben. Und ich arbeite eigentlich am Anschlag schon bis Olympia für allein Fußball-Europameisterschaft. Und das ist da gar nicht so leicht, alle Infos zusammenzutragen, die man braucht. Ja.
Wir haben natürlich auch unsere Leserinnen und Leser die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und davon haben die rege Gebrauch gemacht. Eine Frage lautet, darf man denn als Sportreporter auch einen Lieblingsverein haben?
Auf jeden Fall. Haben ja ganz viele Lieblingsvereine. Ich hatte, als ich klein war, war mein Lieblingsverein der VfL Osnabrück. Weil ich das war der Verein vor der Tür. Ich bin in Melle groß geworden, in Osnabrück, und war Gladbach-Fan, mein Bruder Bayern-Fan, wahrscheinlich weil die beiden die ersten Plätze unter sich ausgemacht haben in den 70er Jahren. Ich bin aber nicht mehr Gladbach-Fan. Das hat sich irgendwann erledigt. Ich war dann im Süddeutschen Rundfunk-Sendegebiet beim KSC, habe da die Diplomarbeit geschrieben, bei Winnie Schäfer. Winnie Schäfer war Trainer des KSC. Okay. Und ich durfte da in der Kabine aus- und eingehen. Winnie hat mich zu Mannschaftsbesprechungen mitkommen lassen. Winnie, früher Borussia Mönchengladbach, so hat uns einiges verbunden. Aber als dann Karlsruhe gegen Gladbach spielte, war ich auf einmal gar nicht mehr für Gladbach, weil ich die Spieler vom KSC kannte. Dann war ich später lange beim VfB, war da so täglicher Berichterstatter, Filmemacher. Dann hatte ich da einen vernünftigen Draht und dann hat sich das irgendwann, ist das im Sand verlaufen. So bin ich jetzt kein richtiger Fan einer Mannschaft mehr.
Aber bei Gladbach muss ich gleich einhaken. Der junge Mann hinter der Kamera ist Gladbach-Fan. Können Sie dem ein bisschen Hoffnung machen, was die laufende Saison
angeht? Ja, im Laufe der Saison. Ich glaube, dass Gladbach nicht absteigt.
Das ist immerhin was, ja.
Aber sie sind im Umbruch. Ich glaube, da ist ja jetzt einiges in Bewegung geraten. Ich glaube, der Trend geht wieder dahin, dass man mehr auf Spieler aus den eigenen Reihen setzen möchte, dass man mehr junge Spieler einbinden will. Ich glaube, sie haben gar keine andere Möglichkeit. Im Wirkus ist ja jemand aus dem NLZ, der jetzt da Sportdirektor ist. Die haben sich da so ein bisschen breiter aufgestellt. Seoane ist jemand, der in der Schweiz auch schon mit jungen Spielern gearbeitet hat. Das war eigentlich so das Kriterium, warum er später auch in Leverkusen gelandet ist, weil er mit jungen Spielern gearbeitet hat, erfolgreich gearbeitet hat. Und das wird für Gladbach aber noch ein bisschen dauern.
Gut, jetzt wollen wir mal auf die jüngere Vergangenheit nochmal zurückkommen. Es gibt ja immer so Sätze, die bleiben hängen bei Sportreportern. Und da gibt's ja natürlich die ganz berühmten. Ne? Herbert Zimmermann, 54, ne? Aus dem Hintergrund müsste ranschießen. Das weiß jeder Mensch, der sich mit Fußball beschäftigt. Ein bisschen einfacher war es 74 bei Rudi Michel vor dem 2-1. Ne? Da hat man noch ein bisschen nüchterner kommentiert. Bonhof, Müller, 2-1. Bei Ihnen war das ganz anders. Und der Satz, der hängt an Ihnen vom WM-Finale. Mach ihn, er macht ihn, Mario Götze. Verfolgt einen ewig?
Ja, ich bin sehr dankbar, wie das gelaufen ist. Also ich glaube, man muss auch jede Zeit einordnen. Sie wissen ja, Zimmermann war ja kein Fernsehreporter, sondern Radioreporter. Ja, ja. Da wurde im Fernsehen auch noch anders kommentiert. Ja. Das ist aber ja nicht erhalten für die Nachwelt. Und Rudi Michel, das war die Zeit damals. Ich habe mich auch mit Rudi Michel mal ausgetauscht darüber. Es wurde ja gefordert von Reportern, sehr reduziert zu kommentieren, sich nicht wichtiger zu machen als das Ereignis. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist bei Reportern. Ich würde das schon als Maßgabe für mich nehmen. Aber ich hatte schon zum Beispiel 2014 auch schon das EM-Finale 2008 mitgenommen, was Deutschland verloren hat gegen Spanien, wo ich, glaube ich, meinem journalistischen Anspruch auch gefolgt bin und das klar eingeordnet habe, dass Spanien besser ist. Habe aber dann schon gemerkt, dass die Leute eigentlich was anderes hören wollen. Die sitzen am Grill und wollen eigentlich nur hören, dass Deutschland gewinnt. Und mir schon vorgenommen, auch die Emotionen rauszulassen, wenn es passiert. Und bin letztlich mit dieser Sequenz sehr, sehr einverstanden.
Haben Sie da mal mit Götze drüber gesprochen dann?
So? Nur indirekt immer. Er hat das Tor ja mal nachgesprochen oder mal nachkommentiert. Okay. Sehr lustig. Das steht immer noch aus. Aber jetzt. Uns verbindet natürlich jetzt schon was bis ans Ende unserer Tage wahrscheinlich.
Jetzt haben wir ja 10-Jahres-Jubiläum. Ja, haben Sie was Besonderes vor, 10 Jahre?
Gut, das ist, glaube ich, ein Tag vor dem EM-Finale. Okay. Ich glaube, da habe ich gerne was Besonderes vor. hoffentlich mit deutscher Beteiligung einen Tag später.
Gut, okay. Jetzt haben wir es gesagt, nicht nur Fußball, Skispringen am Wochenende, dann Pokalspiel letzte Woche, dann wieder Skispringen. Das sind ja die letzten Live-Erlebnisse, wo man sagen muss. Viele Menschen konsumieren ja das, was im Fernsehen kommt, nur noch in den Mediatheken, nur noch Zeit versetzt, die Interviews. Ist der Sport so das letzte Lagerfeuer, wo sich eben noch doch noch viele Menschen punktgenau einschalten, Millionen Menschen?
Wenn man sich die Quoten im Fernsehen anschaut, Tatort funktioniert auch live, wo man ja auch denken müsste, dass man den Tatort eigentlich auch am nächsten Tag anschauen kann. Aber Sonntagabend ist offensichtlich auch gesetzt. Da haben wir auch immer Quoten, teilweise jenseits der 10 Millionen. Aber ansonsten ist es beim Sport so. Das ist für uns gut, das ist eine Jobgarantie, dass die Leute das live sehen wollen. Es stellt natürlich an den Reporter auch immer die Anforderung, dass er dann live auf der Höhe ist. Aber ich kenne eigentlich nichts anderes. Ich arbeite eigentlich live, seit ich begonnen habe. Für mich ist das ein großer Reiz, eine Herausforderung, immer wieder auch diesen verschiedensten Ansprüchen gerecht zu werden. Und ich brauche auch so ein bisschen diesen Kitzel, etwas live liefern zu müssen und schnell zu sein, die Dinge wahrzunehmen, die passieren. Es kann einen manchmal auch überfordern, aber ist ein großer Reiz.
Jetzt gibt's eine Frage von einem Leser, der sagt, wie nah kann man denn den Sportlern heutzutage noch kommen? Wo ist da der Unterschied? Also Skispringer vielleicht eher wie Fußballer?
Also Ernst Huberti hat mir früher gesagt, dass der in Liverpool durch die Kabine gegangen ist und jeden einzelnen Spieler nach der Aussprache seines Namens gefragt hat. Das geht sicherlich heute nicht mehr, auch wenn man den Trainer womöglich kennt. Aber ich bin so lange dabei, dass ich natürlich viele Leute auch persönlich kenne, auch persönliche Kontakte habe. Auch im Fußball natürlich. Wahrscheinlich wird das für künftige Generationen immer schwerer, weil viele Vereine sich ja auch abschotten oder bewusst abschotten. Noch ist aus meiner Sicht viel Nähe möglich. Und außerhalb des Fußballs sowieso. Wenn man jetzt die Handball-EM gesehen hat, das sind ja alles nahbare Leute, nahbare Spieler, völlig auf dem Boden. In anderen Sportarten auch. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, das ist im Fußball bei ganz vielen Menschen auch so. Mhm. Also ich habe auch ganz viele fast Freundschaften in diesem Fußballbereich und nur ist eben natürlich auch die Aufmerksamkeit auf den großen Clubs wie Bayern München oder Nationalmannschaft oder Dortmund schon anders und ich kann schon verstehen, dass da gefiltert wird. Das war früher sicherlich nicht so. Da war auch nicht das Medienaufkommen. Da gab es überhaupt keine Social-Media-Interessen. Es gab kein eigenes Club-TV und es zerren alle Leute an den Spielern, Berater und so weiter. Verstehe schon, dass sich manche dann auch ein bisschen zurückziehen.
Gibt's doch die klassischen Vorbereitungsgespräche mit Trainern vor einer Live-Übertragung?
Gibt's noch, ja.
Und wie erleben Sie?
Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also Xabi Alonso tut sich da schwerer, ne, auch sprachlich. Aber da habe ich mit den Leuten aus der Medienabteilung gesprochen und kenne natürlich den ein oder anderen Spieler, um ein paar Informationen zu kriegen. Aber mit dem Sebastian Hoeneß zum Beispiel habe ich telefoniert und das ist wie früher. Da hat sich nichts groß geändert. Das ist bei ausländischen Trainern oft ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber bei den Trainern, die hier groß geworden sind,
kann man vorstellen,
Pep Guardiola wollte. Ja, Pep Guardiola hat es gar nicht gemacht. Der macht es jetzt auch in England nicht.
Ja, ja.
Aber im Prinzip die anderen Trainer schon. Ja.
Und Louis van Gaal hat einen dann spüren lassen, dass man eigentlich relativ wenig Ahnung von Fußball hat im Vergleich zu ihm.
Ja, nicht unbedingt. Der hat ja eher so getestet, ja, mal in ein, zwei Fragen und nachgefragt. Aber ich hatte mit ihm nicht so viel zu tun, weil wir die großen Champions League-Rechte nicht hatten.
Ja, ja.
Aber ich kann über Louis van Gaal nichts Schlechtes sagen. Basti Schweinsteiger, der ja bei uns Experte ist, ist großer Fan und war auch mit ihm während der WM immer im Austausch. Ich hatte mit ihm nicht so viel zu tun.
Frank Platzen aus Pedelbach, auch ein Leser, fragt, wie lange bereiten Sie sich denn für ein Spiel vor, das Sie kommentieren?
Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt für ein WM-Finale bin ich dann immer froh, wenn es angepfiffen wird, weil die Vorbereitung quasi nie endet. Es gibt ja so viele Details zu bedenken. Ich glaube, das sprengt hier auch den Zeitrahmen. Aber wenn alleine die sportlichen Dinge, ja, sich zu überlegen, besetzt Manuel Neuer den Pfosten, einen oder zwei oder gar keinen, und zu sehen, ob er es im Finale dann doch macht oder doch nicht macht. Wer schießt die Ecken? Schießt die Ecken mal wer anders? Schießt sie nicht Toni Kroos? Welches Kreuzband bei Khedira war gerissen? Zum Beispiel, ja, dass ich das weiß, wenn er am Boden liegt und sich das Kreuz, oder jetzt Florian Wirtz, ja, und sich das Kreuzband hält. Sind die Spieler schon aufeinander getroffen? Gibt es Vorgeschichten mit den Schiedsrichter? Welche Politiker sind da? Welche Familien? Welche Kinder? Kenne ich die? Kann ich die unterscheiden? Kann ich nachher,
wenn es Einblendungen gibt, es werden da wirklich Leute gezeigt im Publikum, da denkt man, den muss man doch eigentlich kennen.
Und, ja, absolut.
Das kann ja dann natürlich auch.
Ja, das geht ganz schnell und dann hast du vielleicht einen komischen Winkel oder jemand hat die Jacke zu.
Ja, ja.
Also du kannst nie alles wissen, aber versuchst halt auszuschließen, dass das passiert, dass du irgendwas nicht weißt.
Apropos, man kann nicht alles wissen. Ich habe mich natürlich auch akribisch vorbereitet und unsere Freunde von 11 Freunde, die haben hier einen wunderbaren Jahreskalender aufgelegt. Und da habe ich mal geguckt, jeden Tag eine neue Frage. Ich muss ehrlich sagen, da sind Fragen drin, die sind so kompliziert, die kann eigentlich kein Mensch beantworten. Aber die wissen Sie bestimmt, nämlich Donnerstag, 15.02., also heute, ist die 11-Freunde-Frage. Wer war denn 1998 eine Nacht lang Bundestrainer?
Nach Berti Vogt.
Oder? Ja, 98 muss nach Berti Vogt gewesen sein. Ja.
Eine Nacht eine Bundestrainer, Nacht weiß ich natürlich nicht. Soll ich irgendwas raten? Oder?
Ja, man war ein rebellischer Typ. Paul Breitner?
Ernsthaft?
Ja, das war interessant, weil Egidius Braun hat ihn zum Bundestrainer ausgerufen gehabt. Und am nächsten Tag kam Breitner zu ihm und sagte, er macht es aber nur, wenn die gesamte DFB-Vorstandschaft entlassen wird. Und dann war er dann im Prinzip nicht mehr Bundestrainer.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und dann noch eine ganz zum Schluss. Seit wann tragen denn Spieler feste Rückennummern bei Weltmeisterschaften? Muss ich sogar meine Brille hervorkramen.
Das wird aber schon eine ganze Weile der Fall sein.
Ja. 74? 54.
Oh Gott, ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich 70, konnte ich mich an die Nummer nicht erinnern. 54,
seit 54.
Ja, gut, wieder was, habe ich schon zwei Sachen gelernt heute. Ja.
Man muss tatsächlich auch immer viel hinzulernen, wenn man sieht, welches Fach Chinesisch mittlerweile auch in den Sportarten verwandt wird. Also, wenn man sich's im Fußball anschaut, ob jetzt die falsche Neun, eine diametral abkippenden Sechser, Schienenspieler, Holding Six, was sagen Sie denn zu dieser Verwissenschaftlichung in der Fußballsprache?
Dass es nichts bringt, wenn wir bei großen Turnieren so sprechen. Das mag ja noch für den Pay-TV-Nutzer irgendeine, einen Wert haben, aber selbst da würde ich davor warnen, denn es bringt ja nichts, wenn du so sprichst, dass dein Trainerseminar sagt, Mensch, großartig, da spricht mal einer so wie wir, wenn das aber die Menschen zu Hause nicht verstehen. Meine Mutter oder mein Vater wissen nicht, was die Halbspur ist. Die gucken das WM-Finale aber. Also warum soll ich von einer Halbspur sprechen oder von einer Holding Six, wenn ich 95% der Leute ausschließe? Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich müsste permanent erklären. Und so gehen wir auch mit unseren Experten um. Thomas Broich hat ja das Finale mitkommentiert. Der hat sich dann reduziert, ja, und hat sich wirklich bemüht, so zu sprechen, dass das für jeden verständlich ist und er nicht im Trainerseminar kommentiert.
Dann ist natürlich nochmal eine Herausforderung, wenn man eine Sportart kommentiert, die man natürlich noch nie selbst betrieben hat. Fußball spielt ja jeder irgendwo ein bisschen. Aber Skispringen sind bestimmt noch nie von einer Schanze gesprungen, oder?
Ich bin von einer 30-Meter-Schanze gesprungen, aber nur, weil das sozusagen erwartet wurde damals von meinem Assistenten, der selbst bei der Tournee gesprungen ist. Aber auf Alpinski. Ne?
Okay.
Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ich hätte nie Fußball kommentiert, ohne selbst gespielt zu haben. Habe mich aber überzeugen lassen, dass das am Skispringen geht, weil es ja niemand gemacht hat. Oder fast niemand, ja, ein paar hundert Leute. Da ist das schon eine andere Herangehensweise.
Aber erkennt man das immer? Also ich denke mal immer, wenn ich die Übertragungen anschaue, ne, jetzt hat er zu viel Ski, sagt dann Sven Hannawald, oder zu spät dran, zu früh dran. Also ich sehe es nie, ob er zu spät oder zu früh an der Schanze dran ist. Also
ja gut, das würden Sie schon sehen, wenn Sie sich damit jetzt im Detail beschäftigen würden. Ich habe es auch nur mit der Hilfe von Experten geschafft, ja, gerade mit Dieter Thoma, der bei uns Experte war. Das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Ich wollte das am Anfang nicht machen, Skispringen, habe das eigentlich verweigert. Aber letztlich hat mich Dieter überzeugt, weil er gesagt hat, die anderen Reporter sind auch nicht gesprungen. Es gibt niemanden, der gesprungen ist. Du kriegst einen guten Assistenten, ich helfe dir und ich kann dich da einarbeiten etc. Aber was interessant ist, ist die Frage, wie viel Analyse überhaupt ein Springen verträgt. Ist es für den Zuschauer, der Wintersport schaut, wirklich wichtig, jedes Mal die Fehleranalyse zu machen? Oder lässt er sich einfach unterhalten und will sehen, ob der Deutsche gewinnt? Und ich glaube, da muss man Maß finden, weil es bringt nichts, die Sportart so technisch zu analysieren, dass der Skisprungtrainer kaum folgen kann. Wir müssen, glaube ich, schon wissen, dass wir da Unterhaltung bieten und schon analysieren, aber eine gute Mischung finden und nicht in jedes technische Detail gehen.
Dann überrascht Sie es, wenn Hannawald manchmal auch noch, also er hat ja eine Sprachfärbung. Ne? Also am Wochenende hat er wieder gesagt, eine Leco Mio. Ne?
Also, das wird er auf dem Sender, sagt er selten, privat schon mal hin und wieder. Aber wir wollen natürlich auch die Leute jetzt nicht komplett verstellen. Also Sven soll da so sein, wie er ist. Wir mögen ihn alle im Team. Ich kenne ihn natürlich auch schon ewig. Ich durfte ja seinen Vierfach-Sieg kommentieren.
Damals bei RTL noch, ne?
Bei RTL und hatte da mit ihm schon immer einen ganz guten Austausch. Und dass man jetzt zusammen kommentiert, muss man irgendwie auch lernen. Ja. Ne? Also nicht gleichzeitig sprechen, Zeichen. Und er vertraut aber mir, wie ich das führe. Er darf eigentlich machen, was er will. Und er darf auch sagen, was er möchte letztlich.
Apropos zusammen kommentieren. Verfolgen Sie eigentlich die Reaktionen, die Sie auf Ihre Kommentierungen erhalten, vor allen Dingen im Social-Media-Bereich. Wenn man sich jetzt letzte Woche anschaut, das Pokalspiel in Leverkusen, haben Sie gemeinsam mit Almut Schuld kommentiert. Da gab es ja viele, die gesagt haben, die haben aneinander vorbeigesprochen. Sie war nicht eingespielt. Es matcht nicht zwischen ihr und Tom Bartels. Und sie haben konsequent aneinander vorbeigesprochen. Es gibt null Chemie.
Ich krieg alles mit. Ich bin selbst nicht auf Social Media, aber ich weiß um die Rückmeldung. Also erstmal ist immer die Frage, was ist viele? Das Spiel haben 6 Millionen Leute gesehen. Wenn das 20 schreiben, muss man das einordnen. Das wird bei großen Turnieren, ist das ja dramatisch mehr. Und wir wissen in Deutschland, wenn eine Frau am Mikrofon sitzt und Fußball kommentiert, hat sie es nicht leicht. Das gilt für Almut Schuld genauso wie für alle anderen. Sie ist da quasi eine Pionierin. Was heißt es, matcht nicht? Das war unser erstes Spiel zusammen. Wir sind vorher in das Spiel gegangen und haben gesagt, wir gucken uns das hinterher an, versuchen Dinge besser zu machen, schauen, wie das jetzt funktioniert. Ja, Almut ist super selbstkritisch, ich bin's auch. Was ich aber nie machen werde, ist, wenn der Experte etwas analysiert, Almut zum Beispiel, eine Szene im Mittelfeld, wo auch immer, dass ich ihr dann zustimme. 15 Sekunden lang. Mensch, Almut, genau, es ist so, wie du es gesagt hast, stimmt, jetzt fällt's oder wird's und Chaka, toll, das Zusammenspiel. Der Experte steht für sich, sie analysiert, sie hat die Expertise, sie sagt das, ich werde da also nie man zustimmen.
Dann gar nicht auf das ein, dann
ich gehe auf das nicht ein, das mache ich nicht bei Thomas Breuch, das mache ich nicht bei Sven Hannawald, manchmal, aber nicht unbedingt, weil ich hasse es, wenn der Reporter immer den Experten bestätigt oder umgekehrt, das ist nicht nötig. Der Experte kennt sich aus, die Expertin kennt sich aus. Wenn das jemand als Match nicht versteht, das ist für uns, wir haben das abgesprochen. Wir gucken, dass wir nicht zu viel reden. Ich sag Almut, ich bringe dich ins Spiel, du bringst deine Expertise, Ruhe. Das Beste, was wir tun können, ist Schweigen. Wenn jemand das als das Match nicht interpretiert, muss man das zwar sich anschauen und überlegen, wie kommt er dazu, aber das ist so gewollt.
Also ihr macht das auch wieder.
Wir werden das sicher wieder machen. Wahrscheinlich schon anders. Wahrscheinlich werden wir weniger sprechen. Mhm. Die Anteile werden reduziert. Wir schauen, dass wir noch näher am Spiel sind. Aber das ist ja dann Feintuning. Also das war unser erstes Spiel. Und jetzt guckt man, dass man das optimiert.
Wenn wir schon bei der Aktualität sind, sind die Bayern mittlerweile in einer Krise. Gestern die Niederlage gegen Lazio. Lazio ist nur Siebter in der Serie A. Und gleich gehen die Diskussionen los, heute auch, wenn es um Tuchel geht.
Also die Bayern haben keine gute Phase. Die haben wahrscheinlich eine gute Punktequote in der Liga. Aber wenn man in Saarbrücken ausscheidet im Pokal und so wie gestern verliert, es gibt einige Symptome einer Krise. Wenn ich die Körpersprache, die Gesichter sehe, den Trainer sehe auf der Bank, der permanent nicht zufrieden scheint mit dem, was er sieht. Und das wiederholt sich ja. Das sehen die Spieler wiederum später. Die Aussagen von einigen Spielern, von Thomas Müller zuletzt, ja, dass die Kreativität nicht da ist, dass sie sich wie gefangen fühlen teilweise auf dem Spielfeld. Das sind doch schon so ein paar Zeichen, wo ich sage, die sind nah an einer Krise. Ja.
Matthäus sagt, Flick hätte den Spielern mehr Selbstvertrauen gegeben. Ist Flick so ein Mensch, der dann vielleicht doch ein bisschen empathischer ist, wie es jetzt beispielsweise
kann sein, rüberkommt? Ja. Kann sein, natürlich muss Lothar kennt Hansi gut, ne? Die sind, glaube ich, befreundet. Das muss man ja auch immer einordnen, aber ich glaube, dass er einen sehr guten Blick auf den Fußball hat. Ist vielleicht manchmal auch ein Thema bei Trainern wie Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, dass sie zu viel wollen, dass sie zu sehr das wollen, was sie sich überlegt haben und das wollen sie auch sehen. Immerhin kommt er ja zu einer Mannschaft, wo einige auch schon die Champions League gewonnen haben und auch Weltmeister geworden sind und wissen schon, wie Fußball funktioniert. Ich glaube, dass das die große Kunst ist, dass man eine Mannschaft hinter sich bekommt, wie das ein Jürgen Klopp schafft, immer geschafft hat auf allen Stationen, dass die Mannschaft für ihn spielt. Und das ist vielleicht etwas, was man im Moment bei den Bayern ein bisschen vermisst.
Jetzt wohnen Sie in Köln. Ist es hart für Sie als Kölner, wenn jetzt Leverkusen die Serie als Vizekusen ablegt?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Kölner haben ihre eigenen Themen abzuarbeiten. Davon sind viele ausgemacht. Leverkusen hat ganz sicher andere Voraussetzungen. Leverkusen hat den Konzern im Rücken und fällt immer weich. Ja? Ich glaube, das weiß bei Bayer auch jeder. Und Bayer hat natürlich jetzt ein Modell mit dem Fernando Caro als CEO und Simon Rolfes, wo ganz klar ist, die treffen die Entscheidung. Ja? Da gibt's jetzt auch keine Ultra-Fanbase, die viele Dinge torpedieren. In Köln muss man schon sehen, dass man die Fans mitnimmt bei Entscheidungen. Da gibt's einen Mitgliederrat, der den Vorstand vorschlägt. Also kompliziertes System. Nach der Overath-Ära eingeführt von Werner Spinner in Leverkusen entscheiden eigentlich zwei Leute. Und wenn die alles richtig machen, und das haben sie jetzt gemacht, den richtigen Trainer ausgewählt mit Xabi Alonso und mit dem Trainer die Mannschaft so verbessert, dass sie funktioniert mit jedem einzelnen Transfer und genau der Analyse vorher, was fehlt uns. Aber das können zwei Leute entscheiden im Prinzip. Und das ist in Köln anders.
Eigentlich macht ja Alonso das jetzt, was Klinsmann damals bei Bayern wollte, jeden Spieler besser gemacht. Also wenn man den Eindruck zumindest gewinnen kann von außen. Ganz konkret, ohne Ausrede heißt es ja, wird Leverkusen Meister?
Ja. Ja? Ich gehe davon aus, ja. Gut, ich bin zwar Samstag auch in Heidenheim und man muss dann erstmal sehen. Aber es hat im Prinzip im Moment alles, was Xabi Alonso gemacht hat, funktioniert. Es spricht wenig dagegen. Die Mannschaft ist jetzt wieder komplett. Bis auf Boniface sind alle wieder da. Auch Kusunu ist jetzt zurück, der noch mit der Elfenbeinküste da den Afrika-Cup gewonnen hat. Ich wüsste auch gar nicht, was dagegen spricht. Die sind auf allen Positionen gut besetzt. Die haben Tempo, Technik, unfassbare Kreativität. Vielleicht fehlt ihnen jetzt der letzte Abschlussspieler vorne. Aber das hat ja gegen Bayern auch nicht geschadet. Trotzdem haben sie da nur gewonnen. Ja.
Wohl wahr. Was vielleicht ein bisschen schade ist im Augenblick, das sind die vielen Fanproteste. Die werden Sie ja auch immer erleben. Also mittlerweile gehen ja Spiele stundenlang, hat man das Gefühl, und Halbzeiten 60 Minuten. Wie stehen Sie denn zu den Fanprotesten und haben die Ultras aus Ihrer Sicht zu viel Macht mittlerweile?
Also ich stehe gespalten dazu aus verschiedensten Gründen. Erstmal ist immer die Frage, welche Fans sind das? Und aber trotzdem bin ich schon der Meinung, das ist wahrscheinlich und das muss man so sehen, denke ich, wenn man die Lage analysiert. Trotzdem, obwohl es viele Veranstaltungen in allen Vereinen gab, die Fans mitzunehmen, nicht gelungen ist, die Fanbase wirklich davon zu überzeugen. Warum ist dieser Schritt jetzt ein Investor für die TV-Vermarktung in den nächsten Jahren dazuzunehmen? Warum ist das notwendig? Da hätte man wirklich wissen müssen, auf wen man trifft, wer gegenüber sitzt und wie man Überzeugungsarbeit leisten muss. Ich glaube, es ging vielen zu schnell, ging ja auch manchen Vereinen zu schnell, trotz der Abstimmung, die dann sicherlich auch nicht glücklich gelaufen ist mit Geheim und wer hat die 24. Stimme gegeben. Klar. Was ich aber trotzdem denke, was man mal sagen darf oder was ich auch gerne aus Überzeugung sage, die DFL hat, glaube ich, auch schon eine Menge richtig gemacht in den letzten Jahren. Die Bundesliga ist konkurrenzfähig. Man kann jetzt sagen, es ist ein Produkt, aber ein Produkt, was funktioniert, was immer noch konkurrenzfähige Vereine in Europa hervorbringt, ohne dass die Investoren die Oberhand haben. Die Stadien sind voll, also kann ja so schlecht in den letzten Jahren nicht gearbeitet worden sein. Die Infrastruktur ist gut, auch durch verschiedene Turniere. Aber wir haben jetzt keine schlechte Liga. Und das ist auch ein Verdienst der DFL, die jetzt im Prinzip jede Woche mit scheiß DFL bedacht wird im Stadion. Fühlt sich für mich nicht richtig fair an, weil die Vereine sind die DFL und die Vereine haben das entschieden. Was ich höre, ist, dass die Vereine das Geld brauchen, dass diese Milliarde Garantie viele Vereine, ich will nicht sagen rettet, aber viel eine Perspektive bietet. Und was ich auch glaube, ist, dass es sein könnte, wenn das nicht passiert jetzt und vielleicht sogar die TV-Summe runtergeht, dass jeder Verein überlegen wird, wo können wir streichen? Natürlich kann man immer sagen, kann ein Spielergehalt streichen, aber da stehen wir eben im internationalen Wettbewerb, dann werden möglicherweise Spieler woanders spielen. Und dann wird man sich jedes einzelne Feld angucken, ja, wo vielleicht Geld eingespart werden kann. Also ich bin irgendwo dazwischen. Ich glaube auch, dass man sich nochmal an einen Tisch setzen muss, weil ich glaube, dass die Proteste weitergehen, zumal ein Investor jetzt ja schon raus ist und der zweite, mal gucken, wie lange er noch durchhält.
Wenn überhaupt. Und dann kann man natürlich jetzt nicht diktieren, wenn es nur noch einen Kandidaten entsprechend gibt. Ja, Sie haben schon angesprochen, Großereignis, Fußball-Europameisterschaft. Der Titel heißt ja, wo steht der deutsche Fußball denn wirklich? Wo steht er denn?
Hoffentlich nicht da, wo wir ihn zuletzt verortet haben, nach den Testspielen gegen die Türkei und Österreich. Da gehe ich mal davon aus, dass da mehr geht. Mir gibt ein bisschen zu denken, dass das beste Spiel unter Rudi Völler stattgefunden hat. Da ist ein Sieg gegen Frankreich gelungen. Vielleicht, wenn das als Botschaft rüberkommt, ein bisschen einfacher alles halten, nicht zu kompliziert denken, vielleicht auch als Trainer sich nicht komplett selbst verwirklichen
muss
wollen.
Muss der Nagelsmann auch ein bisschen umdenken?
Ja, ich glaube, dass er das tut. Denke ich schon. Ja. Was ihm sicherlich nicht hilft, ist, wenn die Bayern aus einer schlechten Situation kommen. Und das sind sie gerade. Das sind zu viele Bayern-Spieler, die nicht in Topform sind, die nicht das bringen. Wir können jetzt, man könnte immer auf Sané gehen oder Kimmich, aber auch ein Musiala hat jetzt, glaube ich, 6 Spiele keine Torbeteiligung. Ja. Wie geht das mit dem Talent, mit dem Können, mit der Dribbelstärke? Er muss bei Lazio Rom auch das Tor machen. Ja. Also das heißt, da greift viel nicht. So ein bisschen so wie bei der WM in Katar, als Musiala auch tolle Momente hatte, aber das Tor hat er dann nicht gemacht. Und es ist jetzt schon wieder einiges an Zeit vergangen. Da hat sich wenig eingespielt. Wirtz und Musiala zusammen. Aber wenn jetzt auch noch Kroos dazukommt, dann ist wieder eine Personalie mehr.
Ist das richtig, dass Kroos zurückkommt?
Ja, also wenn ich ihn jetzt bei Real Madrid gesehen habe, auch in Leipzig, das Spiel habe ich über 90 Minuten gesehen, relativ bewusst auf Kroos geachtet, macht natürlich verdammt wenig Fehler. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, jetzt 3 alte Spieler zurückzuholen. Das kann man nur dosiert machen. So ein Kroos im Kader ist wahrscheinlich kein Fehler. Kroos, dass der immer spielen muss, finde ich nicht zwingend, weil er bei den letzten Turnieren auch dabei war. Da sind wir trotzdem früh ausgeschieden mit der deutschen Mannschaft. Aber wenn so viele Leute wie jetzt durchhängen und Goretzka und Kimmich nicht genau wissen, wo sie stehen, dann ist es vielleicht eine Lösung. Aber das ist ja, dafür wird Julian Nagelsmann gut bezahlt, dass er aber da die Lösung findet.
Wir haben ja hier ein Heimspiel, ein Schwäbisches sozusagen. Braucht es nicht mehr VfB-Spieler in der Nationalmannschaft? Also angefangen bei Mittelstädt über Undaf und Waldemar Anton.
Ja gut, das lässt sich leicht sagen natürlich, aber sie haben alle sehr wenig Erfahrung auf dem höchsten Niveau. Mittelstädt war ein Spieler, der bei Hertha, wo sich jeder gefragt hat, wieso kommt er nach Stuttgart. Wagnermann, den hat ja Hansi Flick schon geholt, der war jetzt eben auch sehr viel verletzt. Undaf, wissen wir auch, er hat sich letztlich auch in Brighton nicht durchgesetzt, sonst hätte er da gespielt. Jetzt hat er natürlich eine super Phase, überhaupt keine Frage. Undaf könnte wirklich eine gute Alternative fürs Zentrum sein und Anton auch, aber das hätte letztes Jahr auch keiner gesagt. Ja, dass Anton jetzt in der Nationalmannschaft spielen muss. Und es gibt andere, es gibt Tah, es gibt auch einen Rüdiger, der bei Real Madrid spielt, normalerweise, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben. Das Entscheidende ist, dass der Trainer das zu einem großen Ganzen zusammenbringt. dass die Positionen so besetzt sind, dass die Mannschaft gut zusammenspielt. Aber so richtig viel Zeit ist nicht. Ich hoffe trotzdem, dass man die Vorrunde zumindest mal übersteht und dann kann man nur von Spiel zu Spiel hoffen.
Apropos VfB, jetzt haben Sie schon Klartext gesprochen, dass Leverkusen Meister wird. Schafft der VfB die Champions League?
Ja. Auch. Also bin ich fest überzeugt. Ich habe die jetzt so oft gesehen, Stuttgart. Spricht für mich nichts dafür. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Sie kennen sich auch aus, ja.
Was aber mich beeindruckt bei den Spielern, so gut, wenn man in dem Stadion drin ist, diese unglaubliche Gier dieser Mannschaft. Ich habe das bei Dortmund, als sie gegen Dortmund unentschieden, die wollten den Sieg. Früher wären wir mit dem Unentschieden gegen Dortmund zufrieden gewesen. Aber das muss der Trainer ja bewegt haben. Irgendwo. Diese Gier, man will den Sieg unbedingt. Und das auch in dieser Atmosphäre, das läuft.
Ja. Sie haben das Pokalspiel eben angesprochen. Ja, da habe ich mir jetzt aus Leverkusener Sicht schon irgendwie angehört, zumindest teilweise, ja, zu VfB-lastig und den VfB zu gut gesehen. Und letztlich ist ja Leverkusen weitergekommen. Ja. Habe ich gesagt, das könnt ihr als Kompliment nehmen. So wie der VfB hat noch keine Mannschaft in Leverkusen gespielt, so mitgehalten, so viel Ballbesitz, Leverkusen richtig gepresst, richtig unter Druck gesetzt, Bälle gewonnen, Leverkusen hat nicht mehr das gespielt, was sie sonst auszeichnet. Und das hat mir absolut imponiert. Und wenn man da so spielen kann, in Leverkusen, da wüsste ich gar nicht, das war in der ersten Hälfte in Stuttgart schon genauso, da wüsste ich überhaupt nicht, warum Stuttgart sich da nicht halten kann.
Eins noch abschließend zur Nationalmannschaft. Ist es richtig, dass man jetzt zwei solche Härtetests vor der Brust hat mit Frankreich und den Niederlanden? Ein bisschen Rückenwind wäre vielleicht gegen leichtere
Gegner. Leichtere Gegner wie Türkei oder Österreich.
Ja, gut. Ja. Tatsächlich,
ja. Ja, vielleicht noch einen Satz. Also ich glaube, dass das gute Gegner sind. War ja Frankreich auch geschlagen. Es gab eine Phase unter Hansi Flick, so Richtung Weltmeisterschaft. Da hatten die 13 Spiele oder was nicht verloren. Ja, hat man schon wieder vergessen. Da hieß es immer, wir können keinen Großen schlagen. Aber England, Italien, Niederlande, die waren alle dabei. Und ich glaube, dass das der Mannschaft auch helfen könnte, wenn sie Erfolgserlebnisse gegen solche Mannschaften hat, statt irgendwie San Marino 7-0 zu schlagen.
Die EM steht vor der Tür. Wissen Sie schon, welche Spiele Sie kommentieren?
Deutschland-Ungarn weiß ich. Ja. Ich habe den
Heimspiel
Plan
in Stuttgart.
Genau so ist es. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe den Plan überflogen, aber ich weiß es noch nicht im Detail.
Und das Finale hat auch die ARD.
Hat die ARD, aber das teile ich nicht ein. Ja. Es könnte sein, dass ich es machen darf. Das würde ich wieder als große Ehre empfinden. Ein paar Finals hatte ich schon.
Sie haben schon einige Finals hinter sich gebracht.
Ist aber als Reporter auch schon eine Herausforderung, weil man weiß, dass sehr, sehr viele Menschen schauen.
20, 25 Millionen, die natürlich bei den Endspielen mit dabei sind.
35 beim WM-Finale 14.
Ja, also eine Menge. Noch eine Leserfrage zum Schluss. Welche Sportarten betreiben Sie denn?
Ich habe ganz lange Fußball gespielt, bis ich zwei Achillessehnenrisse hatte, also beide Seiten gerissen. Jetzt spiele ich noch Tennis, Paddle, mache ein bisschen Fitness, gehe joggen, Fahrrad fahren und spiele ein bisschen Golf, wenn das als Sportart durchgeht.
Das geht noch. Und noch eine Leserfrage, wer wäre denn Ihr unangenehmster Gesprächspartner?
Boah, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich hatte, wie soll ich sagen, ein Bayern-Spieler, den ich interviewt habe, der dann das Interview verlassen hat. Aber er hatte, ich sage jetzt wirklich keinen Namen, der hat den Tag zuvor unser Kamerateam beleidigt und aus dem Weg geschickt. Und ich habe dann zwei kritische Fragen gestellt und habe mich sogar noch leiten lassen, ihm was hinterherzurufen, als er gegangen ist. Wutschnaubend aus dem Interview, aber den Namen...
Wie lange ist das her?
Lange.
Vielen Dank für die offenen Antworten. Wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie das Finale kommentieren. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass Deutschland im Finale der EM dabei ist. Ihnen alles Gute und wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann irgendwo mal wieder treffen. Danke, Tom Bartels.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Danke, dass Sie zugeschaut haben und danke, dass Sie auch zugehört haben bei Ohne Ausrede. Und es geht natürlich nahtlos weiter mit prominenten Gästen. Einer davon wird Wolfgang Bosbach sein, der dann hier Rede und Antwort steht. Und Sie können unter der eingeblendeten Adresse wie immer Ihre Vorschläge einbringen, was die Gäste angeht oder eben auch die Fragen, die Sie an uns weiterleiten. Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie gut informiert. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal.